Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, Ludwig van Beethoven, berühmte Namen, die alle ein sehr weltliches Thema gemeinsam hatten, HNO-Probleme. Schon einmal haben wir ja im Podcast eine sehr spannende Reise in die HNO-Geschichte unternommen. Heute machen wir das erneut und ich begrüße wieder Universitätsprofessor Dr. Herwig Swoboda bei mir vor dem Podcast-Mikrofon. Er ist Abteilungsvorstand der HNO-Abteilung am Krankenhaus Barmherzige Brüder und Experte in HNO-Geschichte. Herr Professor, freut mich, dass Sie Zeit haben.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Professor, letztes Mal haben wir uns ja HNO-geschichtlich sehr intensiv mit Komponisten wie Giacomo Puccini und Joseph Haydn beschäftigt. Auch heute haben Sie wieder ein paar sehr berühmte Namen von HNO-Patienten, Patientinnen für uns, über die ich jetzt gleich mit Ihnen sprechen möchte. Ladies first, habe ich mir gedacht, vielleicht starten wir gleich einmal mit Hollywood-Ikone Marilyn Monroe. Was war denn bei ihr die Thematik?
Die HNO-Thematik ergibt sich eigentlich aus der Lebenssituation in der Unterhaltungsindustrie von der Hollywood-Filme. Ja. Marilyn Monroe, die heuer 100 Jahre alt werden würde, 1926 geboren, kam aus einer prekären Familie, die immer wieder zerbrach und wo aber, ich meine, schon relevante Personen sich um sie kümmerten. Sie ist jetzt keine reine Schauspielerin gewesen. Sie hat sehr gerne gelesen und sie wurde rasch eine der besten und erfolgreichsten Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts. Hinter dieser Fassade der Professionalität waren aber Angststörungen und Unsicherheit, so dass sie das irgendwie in den Drogenkonsum, also Drogen- und Medikamentenkonsum von Sedativa brachte, so dass sie letztlich an einer Überdosis von Barbituraten verstarb und sozusagen gefunden worden ist mitten in der Nacht, weil sie nicht erschien. Also es hat dann alle möglichen Vermutungen gegeben, ob da nicht eine Fremdeinwirkung war, aber das ist kaum anzunehmen. Der Pathologe und Gerichtsmediziner, der sie obduziert hat, hat dann auch sehr viele andere wesensverwandte Hollywood-Stars obduziert. Also das war schon etwas, wo zu viel Barbiturate genommen worden sind. Ob das jetzt eine explizite suizidale Intention war oder nicht, das ist eigentlich egal, weil in der Sucht ist ja immer ein selbstdestruktives Verhalten mit den halten. Jedenfalls war die Todesursache die Atemdepression durch eine Überdosis von Barbituraten. Man soll nicht vergessen, das Morphium war sozusagen das Laudanum der Zeit davor, das Universalschmerz- und Beruhigungsmittel des 19. Jahrhunderts, der ja viele Ärzte zum Opfer fielen, was in vielen Geschichten, was weiß ich, auch von Bulgakov zum Beispiel 1927 geäußert worden ist. Die Geschichte ist so, dass man 1898 dann Heroin synthetisiert hat mit der Aussage, dass es nicht süchtig macht. Ja, und 1903, 1904 kam man dann die Barbiturate ebenfalls mit der Aussage, dass sie nicht süchtig machen. Dann kam in den 50er Jahren das Chlorpromazin von Henri Laborie, einem Chirurgen, der das einsetzte gegen die Ängste vor der Operation. Also das ist die Geburt der Prämedikation. Danach kam man die Benzodiazepine, also Veronal, Luminal und so weiter. Und von denen hieß es auch, dass sie nicht süchtig machen. Heute wissen wir das alles besser.
Darf ich da kurz unterbrechen? Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Die Marilyn Monroe hat das genommen, noch unter dem Wissen, dass das nicht süchtig macht? Oder hat die das gewusst, glauben Sie, dass sie da ein Problem hat?
Naja, sie hat einen Psychiater gehabt. Ja, der Psychiater, der hat sie auch gefunden. Tot um 3 in der Früh. Ja, also die war unter Führung eines Psychiaters und die hat sich sicher auf den verlassen und wie das jetzt im Detail war, ob der jetzt intervenieren wollte gegen ein zu viel an Barbituraten, das bleibe dahingestellt. Aber das Ganze kommt letztlich doch irgendwie aus einer mehr oder weniger geregelten ärztlichen Betreuung. Und Da hat sie ja auch einen berühmten Vorläufer, der Marcel Proust, der Verfasser des Romans Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ist ja auch über Beratung von bekannten Damen, aber die haben das auch wieder von Ärzten, auf seinen Polytoxikomanie gekommen, die ihm dann 1922 nach zwei ähnlichen Zuständen wie die Marilyn Monroe später, nämlich so eine koma-ähnlichen Zusammenbruch, hat er nach dem dritten koma-ähnlichen Zusammenbruch eine Aspirationspneumonie, das heißt eine Pneumonie durch Verschlucken von Speichel, bekommen, und an der ist er dann unter Ablehnung einer ärztlichen Behandlung verstorben. Also das ist alles unglaublich verwandt miteinander. Und das zentrale Element ist die Sedierung.
Ja, aber das heißt, also nur für mich als Laie zum Verständnis, wirklich gestorben ist die Marilyn Monroe an einer, Sie haben es gesagt, Atemdepression. Das heißt, sie ist eigentlich erstickt, kann man das so sagen?
Naja, kann man schon sagen, ja, so eine Art innere Erstickung, weil nicht mehr geatmet worden ist vom Gehirn aus. Das hat eben dieses Barbiturat durch die Überdosis unterbunden.
Sie haben, gehen wir weiter, einen weiteren Namen aus Hollywood mitgebracht, eines Hollywood-Schauspielers, und zwar Sammy Davis Jr. Waren da auch Drogen im Spiel?
Sammy Davis Jr. sind so die üblichen Drogen. Das ist halt Alkohol, Rauchen. Und da bekam er einen Rachenkrebs, der mit einer Laryngektomie behandelt werden sollte, die er vorerst abgelehnt hat, also eine Kehlkopfentfernung, die aber dann durch einen Rückfall nach Bestrahlung doch durchgeführt worden ist. Also eine Standardsituation, wie wir sie bei Patienten sehen, dass die Außenseite des Kehlkopfes, das heißt diese Schluckrinnen links und rechts vom Kehlkopfeingang, was wir Sinus piriformis nennen, die sind halt sehr anfällig auf die Kombinationswirkung von Alkohol und Tabak. Und das war ja die hohe Zeit des Rauchens, die 50er Jahre. Also das wurde ja unglaublich beworben von der Industrie. Das ist ja erst seit 20 Jahren, dass sich das durchgesetzt hat, dass man diese Tabakwerbung einschränkt. Also eigentlich ist Sammy Davis ein sehr beispielhafter Fall für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in der HNO.
Also das heißt, Rachenkrebs entstanden durch Drogen wie Alkohol und Rauchen ist quasi die Todesursache bei ihm gewesen.
Ja, die mittelbare, ja. Er ist an diesem Krebs verstorben. Wie so viele normale Verbraucher auch, nicht? Also, das ist in der HNO, ist das sozusagen ein zentrales Element der Laryngologie, das Larynxkarzinom, und dran sterben, wo auch immer, entweder direkt oder durch Blutung oder durch Aspirationspneumonie oder durch Erstickung, was auch immer. Also wir haben gehört, Sammy Davis Jr. starb an einer Krebserkrankung an der Außenseite des Kehlkopfes. Das haben wirklich Prominente ebenfalls gehabt. Zum Beispiel der 100-Tage-Kaiser Friedrich III. Von Deutschland-Preußen hat da 1888, wohl erleichtert durch seine Gewohnheit zu rauchen, eine Heiserkeit bekommen, die sich dann herausgestellt hat als ein ausgesprochen in die Tiefe wachsendes Karzinom, das heißt Krebserkrankung, einer Stimmlippe, die dann auch schon fixiert war zum Zeitpunkt der Diagnosestellung. Es wurde viel herumgestritten, bis zum heutigen Tag, wenn man so will, und der Thronfolger und spätere Kaiser war dann nicht zu retten, und somit war wahrscheinlich besser, ihn, wie das der Chirurg Brahmann gemacht hat, mit einer Tracheotomie, einem Luftröhrenschnitt, palliativ zu versorgen, wodurch dann seine Erstickungsanfälle behoben werden konnten. Ein anderer prominenter Patient mit einem Gaumenkrebs, wie das auch Wittgenstein gehabt hat, Karl Wittgenstein 1913 und Ferdinand de Saussure, der Linguist, auch im Februar 1913. Ein anderer prominenter Patient war der russische Chirurg Nikolai Pirogov, der ein Karzinom am Gaumen gehabt hat als Raucher. Das war sozusagen der Arzt des Krimkrieges. Und der wurde bei einer Jubiläumsveranstaltung von Billroth untersucht, der seinen unheilbaren Tumor am Gaumen festgestellt hat und ihm gesagt hat, es ist eine Entzündung beide haben gewusst, dass das nicht stimmt. Und somit ist dann Pirogov mit der indirekten Bestätigung durch Billroth seinem unweigerlichen Tod, aber gut vorbereitet, dann entgegengegangen.
Gehen wir weiter. Nächstes prominentes Beispiel aus der HNO-Geschichte, da schauen wir jetzt wieder ein paar Jährchen zurück, ist der Komponist Ludwig van Beethoven. Das wäre auch spannend zu wissen, was war denn bei ihm im Hintergrund das HNO-Krankheitsbild?
Naja, der ist ja noch lange nicht fertig. Also diese ganz Prominenten, die sterben ja alle 2 Monate an was anderem. Und die Literatur über Beethoven ist unüberschaubar und ist natürlich immer irgendwas anderes hochaktuell. Ich persönlich habe mich nach Durchsicht dieses ganzen Schrifttums auf die Arbeit von Dr. Walter Forstner, das war eine Abschlussdissertation nach dem Medizinstudium in Würzburg auf dem Gebiet der Geschichte der Medizin, der hat 1955 eine Arbeit geschrieben und ist draufgekommen, dass die wahrscheinlichste Ursache für alle Kranken, also für alle Zustände, die Ertaubung und die Durchfälle und die Leberzirrhose, die eine grobknotige war, also nicht unbedingt alkoholisch, die alkoholische war feinknotig, also die grobknotige Leberzirrhose könnte durch eine aszendierende Infektion entlang der Gallenwege entstanden sein. Der entscheidende Hinweis kommt von Chirurgen Alois Weißenbach, 1866 geboren, quasi ein jüngerer Zeitgenosse von Beethoven, der ihn traf in Wien 1814 zur Textabfassung der Eröffnungsmusik für den Wiener Kongress namens Der glorreiche Augenblick, uraufgeführt 29.11.1814. Und Weißenbach war in Salzburg ein Lehrer für Chirurgie, aber Chirurgie eingebettet in Kultur. Der hat auch in der Vorlesung über das Nibelungenlied erzählt, wie Zeitgenossen berichten. Also Weißenbach war aber auch dadurch, dass er Feldchirurg war in den napoleonischen Kriegen, auch schwerhörig, sodass man Erinnerungen hat von der Unterhaltung zwischen Beethoven und Weißenbach in einem Wirtshaus, wo beide ziemlich laut gesprochen haben. Und Walter Forstner legt sich fest, es wird wohl das sein, was Beethoven Weißenbach mitgeteilt hat, was Weißenbach 1816 in seinem Buch über die Reise nach Wien geschrieben hat, dass er einen schweren Typhus im Jahre 1796 erlitten hat. Da hat er eine an sich nicht besonders gut dokumentierte Kongressreise Richtung Berlin gemacht und ist dann eine Zeit da niedergelegen, hat diesen Typhus überlebt, aber wenig später begann die Schwerhörigkeit, die er sozusagen um 1800 als immer schwerer bemerkt hat, um 1798. Also das passt dazu, das passt auch zu den Durchfällen dazu, die in der zeitgenössischen Literatur von Hildebrandt zum Beispiel 1810 durchaus mit vielen Durchfall-Episoden in Verbindung gebracht wird. Also das Typhus im Sinne von Typhus exanthematicus ist gleich Fleckfieber. Außerordentlich häufig in der damaligen Zeit mit den Truppenbewegungen und den Pferchungen der vielen Leute. Es könnte natürlich auch Typhus abdominalis gewesen sein, also keine Rickettsien, sondern eine Salmonellenerkrankung. Und das lässt Dr. Walter Forstner offen, wie ein guter Wissenschaftler das auch machen sollte. Also diese Arbeit von Walter Forstner 1955, 56 ist meines Erachtens die beste über die Pathographie von Ludwig van Beethoven.
Ja, also das ist schon spannend, weil Sie das angesprochen haben, dass es ja da immer noch nach wie vor offensichtlich neue Todesvermutungen gibt, aber dass das halt die naheliegendste war. Also sind wir quasi bei Beethoven mit wahrscheinlich Typhus. Sammy Davis Jr. haben Sie gesagt, Kehlkopfkrebs und Marilyn Monroe, Atemdepression. Auch sehr spannend. Und da sind wir jetzt im Musikbereich wieder, aber in der modernen Musik unter Anführungszeichen. Und zwar die Diagnose von Gitarrengott Jimi Hendrix. Was hat der denn gehabt?
Ja, Jimi Hendrix kam auch aus einer prekären Familie. Also ein Milieu von Alkoholmissbrauch bei den Eltern und Gewalt und natürlich dann Trennung und so weiter. Also der ist jetzt wirklich nicht in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Und der ging dann in die Musik, eben als ein Gitarrevirtuose, wurde auch zum Singen dann animiert und eingesetzt und war natürlich trotz seiner exzentrischen Lebhaftigkeit auf der Bühne im Grunde genommen ein sehr scheuer Mensch. Und dadurch ist er selber ebenfalls in den Alkohol hineingerutscht und mit Drogen und Alkohol kam es dann bei Jimi Hendrix zu einem ähnlichen Zustand wie bei der Marilyn Monroe, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er erbrochen hat und in der Unterdrückung der Schluck- und Reflexe mit dem Kehlkopfverschluss während dem Schlucken durch den Alkohol oder sedierende Drogen hat er das Erbrochene aspiriert. Das ist auch etwas, was wir im Spital fürchten. Das sind eben Parallelfälle zum Spitalswesen, das ja sehr gerne sediert, unter welchen Rahmenbedingungen auch immer. Im HNO-Bereich ist die Sedierung immer mit Vorsicht zu genießen. Wir haben zum Beispiel eine sehr alte Vorschrift, dass wir bei einem frisch verabfolgten Luftröhrenschnitt keine Sedierung geben soll. Und das hat so Entwicklungen geführt, dass ein frisch Luftröhrenschnitt operierter von HNO-Seite die Anweisung kriegt, nicht einmal ein Schlafmittel und dann von anderen Fachkollegen ziemlich stark mit Sedativa versorgt wird. Also da müssen wir sehr aufpassen und da muss sozusagen die Verständigung zwischen den einzelnen Fächern, die an HNO-Patienten arbeiten, noch eine gute Übereinkunft über die sparsame und vorsichtige Anwendung von Sedativa erfolgen.
Ja, es war jetzt auch wieder eigentlich eine sehr dramatische Situation, an der ja dann der Jimi Hendrix auch gestorben ist. Insgesamt würden Sie sagen, wenn man jetzt das ganze Geschichtliche in die Jetztzeit bringt, hätte an den Todesursachen oder an den Todesfällen dieser Promis etwas verhindert werden können, wo jetzt, also in der Jetztzeit, oder wäre das sowieso passiert?
Ja, außer bei Beethoven schon. Ja. Also Beethoven ist wahrscheinlich gereist und hat dort Fleckfieber bekommen, weil, sagen wir, in damaligen Zeit haben natürlich alleinstehende Männer das Gewand nicht so oft gewechselt. Die Frauen haben noch keine Waschmaschinen gehabt. Also da war das Fleckfieber durchaus üblich, überhaupt in gepferchten Milieus, wie zum Beispiel Kerker, Kaserne und Spitäler. Man darf nicht vergessen, selbst der Begründer der Laryngologie, die sich um genau das kümmert, Ludwig Türk, ist an einer kleinen Fleckfieberepidemie in seinem Primariat im Krankenhaus zugrunde gegangen. Also das ist etwas, das man analytisch und ja nicht moralisch überfrachtet sehen muss. Nicht einmal das mit dem Alkohol und dem Tabakmissbrauch. Da kommt man bald in eine falsche Richtung. Also bei Beethoven kann man sagen schicksalhaft, ja, im weiteren Sinn. Bei Marilyn Monroe, das ist das Milieu, schauen Sie, wo beginnt es? Wenn diese Talente dann von Förderern, Produzenten und Vermittlern, was weiß ich, mit und ohne Insel, dann entdeckt werden, dann kann es sein, dass sie in diese Kombination von überspannter Berufsausübung, Beruhigung durch Beruhigungsmittel, die einem vielleicht zugesteckt werden, einfach hineinrutschen. Die sind eigentlich in vieler Hinsicht dem Missbrauch ausgeliefert.
Also das ist einfach was heutzutage leider Gottes auch noch viel zu oft passieren kann und da kann man jetzt eigentlich nichts verhindern, ja, aus HNO-Sicht.
Naja, aus HNO-Sicht ist es so wie jetzt sagen, ja, dass man mit Sedativa vorsichtig umgehen soll, ja, dass das nicht einer dem anderen zustecken soll und sagen, nimm so viel, bis du gut schlafen kannst, ja. Sondern Schäfchen zählen ist vielleicht besser. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt sagt, totale Enthaltsamkeit und Schäfchen zählen.
Ja, und das muss man vielleicht schon sagen, dieses Bewusstsein, das hat sich schon verändert in den letzten Jahren.
Ja, aber mit so viel moralischen Rahmen, dass einem auch wieder ganz, ganz, ganz schlecht wird. Das sollte man sachlich machen. Sozusagen das Verhindern von Tabaküberkonsum und Alkoholüberkonsum sollte nicht nur direkte Verbote aussprechen. Das funktioniert vielleicht beim Tabak, ja, da muss man rausgehen oder was weiß ich was, oder mehr zahlen oder keine Ahnung für die Zigaretten. Aber beim Alkohol funktioniert das nicht mehr so gut. Also die Prävention ist schon gefordert, einen sanfteren Zugang zu den exponierten Bevölkerungsgruppen zu suchen.
Und vielleicht auch ganz nach dem Motto trotzdem auch bei diesem Thema, die Dosis macht das Gift, oder?
Ja, sicher, natürlich. Ja, ja, Sie sagen ja, aber Paracelsus wurde vorgeworfen, dass er so viel Quecksilbertherapie macht. Ja? Hat er gesagt, na, wieso? Das ist die Dosis, die das ausmacht, dass, ob eine Substanz ein Gift ist oder nicht. Das heißt, wenn man Quecksilber vorsichtig dosiert, dann ist es kein Gift. Und der Professor Stumpf von der Pharmakologie in Wien, wo ich vor vielen Jahrzehnten Vorlesungen hört, der hat gesagt, Alkohol wäre ja eigentlich ein ganz gutes Medikament, mit dem einen Nachteil, dass man es einfach nicht dosieren kann. Also das ist, und das gilt aber für die Sedativa genauso, für das Chlorpromazin vom Henri Laborie in den 50er Jahren. Das darf man im Spital nicht zu viel geben.
Vielen, vielen Dank, Herr Professor. Das war wieder eine sehr spannende Reise mit Einblicken in die HNO-Geschichte und vor allem die Schicksale von Prominenten wie Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, Sammy Davis Jr. und Ludwig van Beethoven. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr Einblicke aus der HNO-Heilkunde erfahren möchten, abonnieren Sie doch unseren Podcast gern direkt auf Ihrer bevorzugten Plattform. Falls Sie uns auf Spotify zuhören, dann aktivieren Sie gerne gleich auch noch die Glocke, um keine neue Episode mehr zu verpassen. Herr Professor, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und wir hören uns vielleicht zu einer dritten Episode zum Thema HNO-Geschichte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin da gerne dabei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund.